Sie hören SBS German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche heute mit Dr. Michael Pulch. Er ist der Botschafter der EU hier in Australien, in Canberra. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Pulch.
Ja, grüß Gott, Herr Müller.
Herr Dr. Pulch, Sie sind ja nun der Botschafter für die Europäische Union. Sind das 27 oder 28 Länder?
Nein, es sind 27 Länder. Großbritannien hat offiziell die Europäische Union am Ende Januar verlassen.
Und wie lange sind Sie schon hier im Amt?
Ich bin im September 2017 nach Canberra gekommen und deswegen schon bald 3 Jahre hier in Australien.
Viele unserer Hörer wissen natürlich, dass wir einen österreichischen Botschafter, einen deutschen Botschafter, einen Schweizer Botschafter haben und auch einen englischen Botschafter und so weiter. Was macht denn der europäische Botschafter?
Und der europäische Botschafter ist zuständig für alle Beziehungen zwischen der EU, der Europäischen Union und Australien. Wir sind unter anderem damit beschäftigt, die Vorbereitung zu treffen für das Freihandelsabkommen, das wir zurzeit verhandeln mit Australien. Aber generell, wir koordinieren die Außenpolitik der Mitgliedsländer hier in Australien für alle Themen, die wichtig sind für unser Gastland, und sind zuständig für alle Kontakte zwischen europäischen Institutionen, ob das Parlament ist, die verschiedenen sonstigen Institutionen der Europäischen Union, der Europäischen Kommission und so weiter hier mit dem Gastland Australien.
Sie erwähnen das Handelsabkommen. Nun, wir haben in den letzten Monaten sehr viel von Brexit gehört und auch von dem Handelsabkommen, das Australien mit Großbritannien abschließen will. Ist denn das europäische Handelsabkommen etwas substanzieller?
Das Volumen des europäisch-australischen Handelsabkommens wird natürlich größer sein, weil unsere Handelsbeziehungen mit Australien umfangreicher sind. Wir haben diese Verhandlungen begonnen im Juni 2018, als die damalige Handelskommissarin Malmström nach Canberra und dann auch nach Sydney kam. Wir haben mittlerweile 7 Verhandlungsrunden. Die letzte war die erste, die wir virtuell durchgeführt haben. Das heißt, über einen Zeitraum von 2,5 Wochen war eine Delegation jeden Abend bei uns im Videoraum der EU-Delegation in Canberra und hat mit den Kollegen in Brüssel über die verschiedenen Abschnitte des Verhandlungsabkommens gesprochen. Wir werden 2 weitere Runden in diesem Jahr haben, eine im September und eine im Dezember. Und wir sind soweit eigentlich zufrieden mit dem Stand der Verhandlungen. Wir sind etwa dort, wo wir vermutet hätten, dass wir nach etwa 2 Jahren Verhandlungen stehen würden.
Und sehen Sie ein Ende?
Handelsverhandlungen sind, wie viele andere Verhandlungen, oft nicht direkt absehbar, was den Zeitpunkt angeht. Man weiß häufig schon relativ bald, wo ungefähr der Punkt ist, an dem man sich treffen wird. Aber man weiß nicht, wie oft man über diesen Punkt fliegen muss, bevor man landen kann und bevor die Verhandlungen wirklich abgeschlossen werden können. Unser Ziel ist immer Substanz vor Zeitraum. Aber die Verhandlungsführer auf beiden Seiten sind relativ zuversichtlich, dass wir mit Australien doch in einem kürzeren Zeitpunkt zu einem Abschluss kommen würden. Die australische Seite hat vorgeschlagen, dass das bereits im nächsten Jahr erfolgen könnte. Ich halte das nicht für ausgeschlossen.
Können Sie uns sagen, was denn so ungefähr die Schwierigkeiten sind des ganzen Geschäfts?
Zunächst einmal muss man sagen, dass Australien und wir den Vorteil haben, dass wir von etwa dem gleichen Verständnis von Freihandelsabkommen ausgehen. Wir hatten ein sehr detailliertes Programm vorab, um festzustellen, was wir eigentlich erreichen wollen, sodass beide Parteien wissen, was wir eigentlich vorhaben in diesen Verhandlungen. Das hilft. Es gibt einige Themen, die sensibel sind. Dazu gehört wie immer Landwirtschaft. Das ist ein Thema, das in Europa, aber auch hier in Australien sehr wichtig ist. Wir haben als Europäer sowohl offensive Interessen, also Themen, die wir ansprechen wollen, zum Beispiel der Schutz der Herkunftsbezeichnung für europäische Waren. Und wir wissen auch, dass Australien die Märkte öffnen möchte für australische Exporte nach Europa, zum Beispiel für Rindfleisch, aber auch für andere Produkte. Es gibt darüber hinaus noch ein paar Themen, die sind oft sehr technisch, zum Beispiel Regeln über den Ursprung von Waren, wir nennen das im Englischen Rules of Origin, die feststellen, wann ist eigentlich ein Produkt ein australisches und wann ist es ein europäisches. Also wann kann ich dieses Produkt ohne Abgaben nach Australien exportieren und umgekehrt. Das sind manchmal sehr technische Fragen, die man dort lösen muss, aber ich würde sagen, alles in allem sind wir auf einem guten Weg.
Wie sind überhaupt denn die Beziehungen zwischen Europa und Australien? Ihr habt zwei weit entfernte Gebiete.
Ja, das ist das Interessante. Wir waren lange Zeit, und ich hatte mich mit australischen Beziehungen schon in Brüssel beschäftigt vor einigen Jahren, waren wir Partner, die etwa gleichgesinnt waren, aber oft anderer Meinung. Und mittlerweile hat sich, ich würde sagen, dieser Abstand deutlich verringert. Wir sind jetzt gleichgesinnte Partner, die häufig auch der gleichen Meinung sind und deswegen auch sehr viel effizienter auftreten können. Ich möchte Ihnen gerade aus letzter Zeit vielleicht zwei interessante Beispiele geben.
Bitte.
Das eine war die Resolution in der Weltgesundheitsorganisation. Australien hatte zu Recht angemahnt, dass China transparenter sein sollte im Umgang mit dem Ursprung des Covid-19-Pandemie und ist dafür von China doch relativ hart angegangen worden. Wir sind der gleichen Meinung. Und wir haben eine Resolution deswegen in der Weltgesundheitsorganisation eingebracht, in der wir unter anderem gefordert haben, dass wir die Lektion dieses Ausbruchs lernen müssen. Wir müssen wissen, wo der Ursprung war, damit wir auch zukünftige verhindern können. Und Australien konnte sich deshalb mit seinem Ansinnen uns anschließen. Wir haben zusammen dann diese Resolution vorbereitet und vorgelegt. Und sie ist mit dem größten Anzahl von Sponsoren, die jemals eine solche Resolution unterstützt haben, angenommen worden. Und hier ist das Interessante. Ist auch von China angenommen worden als Co-Sponsor. Das heißt, wenn Australien und die Europäische Union zusammenarbeiten, können wir einiges erreichen, was wir vielleicht getrennt nicht unbedingt könnten. Ein zweites gutes Beispiel ist die Welthandelsorganisation WTO. Hier gab es und gibt es ein Problem dadurch, dass der rechtsprechende Teil ausgesetzt ist, weil Juristen und Richter nicht nachbenannt worden sind. Wir haben deswegen eine Initiative ergriffen mit anderen Ländern, auch mit Australien, um ein Interim-Regime einzuführen, sodass es möglich ist, auch Streitigkeiten weiterhin rechtlich auszutragen. Ein weiteres, glaube ich, sehr greifbares und gutes Beispiel dafür, dass wir ein internationales Problem erkannt haben und dafür gesorgt haben, dass wir eine Lösung finden. Und ich sehe das grundsätzlich überhaupt jetzt häufiger, dass wir miteinander sprechen und versuchen, gemeinsam Lösungswege zu finden. Ich halte die Beziehung zu Australien wahrscheinlich für besser, als sie in langer, langer Zeit war.
Die Europäische Union wird ja alle 6 Monate von einem anderen Land geführt und seit dem 1. dieses Monats ist es Deutschland. Was haben denn die Deutschen vor?
Nun muss man wissen, dass der Vorsitz in der Europäischen Union seit den Lissabonner Verträgen hauptsächlich wichtig ist in dem Brüsseler Kontext. In den Außenbeziehungen vor Ort hatten wir auch früher die Rotation des Vorsitzenden. Das ist mittlerweile abgeschafft worden und die EU-Delegation führt den Vorsitz kontinuierlich weiter. Aber die Präsidentschaft setzt natürlich viele der Themen, die dann für unsere Zeit auch wichtig sind, auch hier in Australien. Ich glaube, auf die deutsche Präsidentschaft kommen sehr, sehr schwierige und wichtige Fragen zu. Die wichtigsten werden sein, einmal das Brexit-Abkommen und dann zukünftiges Handelsabkommen mit Großbritannien abzuschließen, das bis zum Ende des Jahres fertig verhandelt werden sollte. Es geht um die Frage, wie wir nach der Covid-19-Krise wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. Und hierzu gibt es den deutsch-französischen Vorschlag eines neuen Fonds, der aufgelegt werden sollte. Da gilt es, eine Lösung zu finden, die die Interessen aller Mitgliedsländer berücksichtigt. Das ist eine schwierige Aufgabe, die, glaube ich, all das diplomatische Feingefühl auch der Bundeskanzlerin erfordern wird. Das sind also so 2, 3 von den großen Themen, die anstehen werden. Natürlich dazwischen die Wahl in den USA und das heißt möglicherweise die Ausrichtung unserer Beziehung transatlantisch. Und hier in Australien werden wir einige Themen weiterarbeiten. Der Vorsitz normalerweise hat auch den Vorsitz in der Konsularabteilung, in der Konsularfragen. Wir werden uns anschauen, wie zum Beispiel die Repatriierung gelungen ist in den ersten 6 Monaten dieses Jahres, als wir gemeinsam als Europäer 30.000 unserer Landsleute zurück nach Europa bringen konnten, mit Hilfe der australischen Regierung. 25.000 etwa aus Australien und etwa ungefähr 5.000 aus dem Pazifik über Australien. Deutschland war in der Frage auch sehr aktiv und eine der Themen, die wir uns sicherlich anschauen werden, war, wie hat das funktioniert, wie effizient waren wir, wie können wir Repatriierungsflüge auch in Zukunft organisieren. Also das sind durchaus auch ganz interessante Fragen, die sehr konkret sind und wichtig auch für europäische Mitbürger.
Sie sind ja nun ein sehr erfahrener Diplomat, Sie sind Russland-Spezialist, Sie waren in Peking, Sie waren in Südkorea, Sie waren in Washington und in Brüssel. Wenn Sie so über den politischen Horizont gucken, da ziehen sich ja dicke Wolken zusammen. Manche Leute haben die Vorstellung, dass wir in den unruhigsten Zeiten leben, die wir eigentlich so seit dem Zweiten Weltkrieg trotz Kalten Krieges mitgemacht haben.
Es ist sicherlich eine schwierige und turbulente Zeit, in der wir zurzeit sind. Nicht zuletzt natürlich durch eine Pandemie, die alle Bereiche betrifft. Wir sehen das hier natürlich auch im sozialen Leben in Australien und ich glaube, wir können alle auch sehr froh sein, dass wir zurzeit in Australien sind, einem Land, das es sehr erfolgreich gelungen ist, den Ausbruch doch zu minimieren. Und das hat Auswirkungen auch natürlich auf die Wirtschaft, auf die Aussichten, auch gerade von jungen Menschen Arbeit zu finden, die in das Arbeitsleben eintreten wollen. Wir werden möglicherweise auch politische Verwerfungen sehen als Resultat von Wirtschaftsnöten, gerade auch in Entwicklungsländern. Es stehen also große Aufgaben bevor, die nicht nur uns selber betreffen, sondern eben auch die globalen Herausforderungen. Und daneben wollen wir auch als Europäische Union natürlich die Fragen des Weltklimas weiter auf der Tagesordnung behalten. Es darf nicht sein, dass durch diese Pandemie andere sehr wichtige Fragen, die anstehen, völlig vergessen und in den Hintergrund treten. Und das weiter voranzutreiben, ist eine, glaube ich, große Herausforderung, der wir uns alle gegenüber sehen.
Ziemlich genau vor 75 Jahren hat es in Berlin diese berühmte Potsdamer Konferenz gegeben, im Schloss Tizilienhof. Da wurde ja die Welt sozusagen nach dem Krieg neu geordnet. Meinen Sie, dass es wieder Zeit wäre für so eine Konferenz, um die momentanen Probleme auch wieder irgendwie in die Gleise zurückzubringen?
Also ich glaube, die Potsdamer Konferenz war natürlich speziell, weil sie ein ganz bestimmtes Thema hatte, nämlich die Neuordnung auch Europas nach dem Ausgang des Zweiten Weltkrieges. Was wir sicherlich brauchen, ist eine stärkere Kooperation aller beteiligten Länder und gerade auch der wichtigen federführenden, wenn man so will, Nationen, um die anstehenden Probleme, von denen wir gerade gesprochen haben, zu beherrschen. Aber wir brauchen das in einer Art und Weise, die alle Länder mit einbezieht. Wir können heutzutage nicht nur mehr von 3 oder 4 Ländern einen Plan bekommen, den andere umzusetzen haben, sondern wir müssen die Beteiligung erweitern. Und wir haben ja auch nach einigen Krisen solche neuen Strukturen geschaffen. Denken Sie an die G20 nach der Finanzkrise vor etwa 12 Jahren. Und ich glaube, wir müssen auch die internationalen Organisationen, die da sind, besser mobilisieren in dieser Aufgabe.
Ja, das ist natürlich eine sehr große Aufgabe, denn manche Großmacht ist dafür und andere sind wieder dagegen. Also insofern scheint mir das internationale diplomatische Spiel auch etwas gelähmt zu sein in dieser heutigen Zeit.
Ja, Diplomatie ist die Möglichkeiten auszuloten, die Politik haben kann. Und sicherlich gehen wir durch eine Phase, bei der die Bereitschaft zur Zusammenarbeit nicht in gleichem Maße vorhanden ist, als sie in anderen Perioden da war. Wir waren sicherlich auch als Deutsche, hatten wir den großen Vorteil, dass wir die Wiedervereinigung zu einem Zeitpunkt hatten, als auch einige Länder bereit waren, darüber zu sprechen und eine konstruktive Lösung zu finden. Wir müssen zurückfinden dazu, dass wir alle an einen Tisch bekommen. Und ich glaube, ich bin auch sozusagen von Berufswegen schon auch optimistisch, dass uns das auch wieder gelingen wird.
Herr Botschafter, ich bedanke mich vielmals für Ihren Besuch hier im Studio. Das war sehr interessant und ich hoffe, Ihre Arbeit wird auch noch weiterhin erfolgreich sein.
Vielen Dank, Herr Müller, für dieses Gespräch.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.